So, ja, willkommen heute zur Folge. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich Long-Covid, ME/CFS, Postvax? Jetzt hatten wir die Pandemie, da hat's um sich geschlagen und leider haben viele, viele Leute, die Covid erkrankt sind, Corona bekommen haben, Long-Covid entwickelt oder auch Post-Covid, je nachdem wie lang und wie die Definition eben ausgegeben ist. Es haben sich einige Aktivisten dabei gebildet. Eigentlich sind die meisten auch leider selbst betroffen. Heute habe ich eine zu Gast, die sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit nach oben gearbeitet hat, bis in die Politik. Ricarda Piepenhagen. Ich grüße dich, Ricarda.
Hallo, Faras.
Es freut mich, dass du heute dabei bist und es freut mich natürlich, dass du so aktiv für uns alle bist und warst. Wie kam es eigentlich dazu? Ich meine, du bist ja auch betroffen, das ist ja nicht unbekannt. Wie kam es dazu, dass du nicht genesen gegründet hast? Wie kam es, dass du aktiv wurdest?
Ja, Faras, die Geschichte habe ich schon ganz oft erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich bin also selbst an Corona erkrankt, im November 2021 schon, und war ganz schön mit lang, sag ich mal, und dachte aber, irgendwann muss man sich auch mal wieder erholen, auch von Corona, aber dem war halt nicht so. Also nach 3 Wochen Bettlägerigkeit dachte ich müsste es mal wieder mit dem Aufstehen probieren. Aber ich wusste sofort, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und habe mich natürlich im Internet kundig gemacht. Erstmal natürlich bei den Ärzten, die irgendwie ja auch unwissend der Dinge waren. Neue Krankheit, unerforscht, noch nicht erforscht. Ja, und dann bin ich über Selbsthilfegruppen, die ja wirklich breit gefächert sind, in allen Größenordnungen und auf jedem Medium zu finden, bin ich dann in die Selbsthilfegruppe Long-Covid Deutschland eingetreten, habe da viele Dinge gelernt und bin da auch sehr dankbar für. Aber schlussendlich stellte ich fest, dass da so viele Menschen liegen, ja mittlerweile auch 10.000 an der Zahl, die da alle irgendwie sich selbst helfen und untereinander helfen. Also Patienten, die den anderen Patienten helfen mit ihrem Wissen, was sie schon gesammelt haben. Und ja, schlussendlich dachte ich mir, aber irgendwie muss doch auch mal jetzt jemand was machen, der eigentlich die Handhabe dazu hat. Also die Wissenschaft, die Politik, wer auch immer, ja, die Dinge voranzutreiben, weil ich dachte, nach 8 Wochen gehe ich wieder arbeiten, ehrlich gesagt. Aber ich musste schmerzlich lernen, dass da wenig Interesse bestand. Und als wir uns so kennenlernten, auch in WhatsApp-Gruppen, also die leidtragenden und notleidenden Patienten, da sind Bilder geschickt worden von so jungen Menschen, dass ich gedacht habe, mein Gott, also du jammerst hier, aber was machen denn die ganzen jungen Leute, die gerade ins Arbeitsleben starten wollen, die Azubis, die Studenten, die hier alle liegen, ja? Und dann habe ich gesagt, schickt doch nicht die Fotos mir in die WhatsApp-Gruppe, sondern lasst uns die mal raushauen, ja? Also ich war da ziemlich ungestüm und habe ja dann die Instagram-Seite nicht genesen eröffnet. Eigentlich ohne viel Wissen, was mit Social Media los ist, nicht wahr? Aber ja, es sollte so sehr angenommen werden, dass wir in kürzester Zeit Porträts bundesländerweit, ja, also wir sind in jedem Bundesland mit Porträts vertreten, mit verschiedenen Berufen, mit verschiedenen Altersklassen, verschiedene Menschen. So ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir, also dass ich in erster Linie nicht genesen gegründet habe und dann kamen nachher einige Leute auf mich zu, die gerne mitmachen wollten.
Ja, krass. Ja, und dann seid ihr wirklich mit jeder Aktion, die weiter kam, ja, bekannter geworden und habt dann auch wirklich den großen Coup gelandet mit einer Bundestag-Feldbettaktion, würde ich so mal nennen. Und habt da wirklich alle Medien auf euch gezogen, indem ihr, ich weiß nicht, wie viele es waren, ich bin ja nicht beteiligt gewesen. Aber es muss ja ein Heidenaufwand gewesen sein, all diese Feldbetten vor dem Bundestag aufzustellen und dann natürlich auch diesen Marathon zu machen innerhalb dieser Medieninterviews. Das muss schon erschlagend gewesen sein, so ins kalte Wasser zu gehen. Aber von außen betrachtet habt ihr das doch ganz gut gemacht. Letzten Endes wurdet ihr sogar eingeladen Du hast dann auch ein Gespräch gehabt mit Lauterbach.
Ja, also wir haben immer die ganze Zeit Bilder hochgeladen und überlegt, wie könnte man noch weiter in Erscheinung treten. Und Timo, damals noch im Team, hatte eigentlich immer die Idee, dass wir mal irgendwo hinziehen müssten, um auch nicht nur auf Social Media in Erscheinung zu treten, sondern tatsächlich auch in Live und in Farbe, ja. Und da er ja sehr schwer betroffen ist und auch im Süden Deutschlands wohnt, ja, und wir Dichter hier an Berlin, haben wir dann gedacht, okay, was machen wir? Und dann haben wir eine Gruppe gebildet aus Betroffenen auch, die gesagt haben, okay, wir werden visualisieren und werden 400 Feldbetten vor den Bundestag stellen, und zwar am 19. Januar zum Tag, der dem Antrag von ME/CFS gelten sollte im Bundestag. Und da ja ganz viele Long-Covid-Patienten unbehandelt mitunter nach einem halben Jahr auch in die Chronifizierung gehen und das schwere Krankheitsbild ME/CFS ausbilden, war das für uns der passende Anlass, ja, dort in Erscheinung zu treten und das zu unterstützen oder zu umranden, untermalen, wenn du so willst.
Ja, ME/CFS, wie wann bist du da relativ früh schon drüber gestolpert, weil das ist ja auch schon präpandemisch, hat es ja schon relativ viele Leute betroffen gehabt, circa, ja, also mindestens 250.000 wurden geschätzt, manche Schätzungen gingen höher. Ist das etwas gewesen, worauf du früh getroffen bist bei deiner Long-Covid-Recherche oder kam das erst später, weil du es gerade erwähnt hast?
Also ganz ehrlich, viele Leute haben ja sicherlich immer noch keine Ahnung, was ME/CFS ist. Und so kam ich auch unwissend der Dinge in diese Selbsthilfegruppen und war wirklich in Schockstarre. Also Schockstarre, als ich also richtig realisiert habe, was das für die Betroffenen bedeutet. Wirklich Schockstarre. Also wahrscheinlich, ich bin so ein Typ, mich hat das vorangetrieben, dieses Elend. Man kann es nicht ertragen. Es ist wirklich so traurig, und dass es schon so lange da ist und dass niemand da ganz klar Handlungsbedarf sieht. Also das hat mich echt geschockt, ja.
Ja, ich hab
Und
dich ja auch mal, also kleine Anekdote am Rande. Wir hatten ja mal ein Telefonat, das erste, was wir miteinander hatten, war sogar eher ein
genau.
Disput, wo wir uns aber dann doch sehr nahe gekommen sind. Hab dich als sehr emotionalen Menschen kennengelernt und eben sehr, sehr empathievoll. Und also wirklich, man hat gemerkt, dass dir das an die Nieren geht, wie man so schön sagt. Und daraus entstand
Ja.
dann wahrscheinlich eben auch dieser Aktivismus, der da wirklich groß geworden ist. Wir hatten
Genau.
eben, würde ich von meinem Gefühl her sagen, ein Hoch, was die politische und auch die mediale Aufmerksamkeit anbelangt, vor ein paar Monaten erreicht. Gerade vielleicht mit der Feldbettenaktion danach, noch so 2 Monate da, 3 Monate danach. Du hattest auch Interviews beim ZDF, gab viel, viel Dokumentationen, Berichterstattungen und so weiter und so fort. Und dann und viele Versprechungen auch aus der Politik. Letzten Endes fühlt sich's im Moment für mich an, als ob es eher abflaut, als ob man ein bisschen Geld hat man reingesteckt. Lauterbach hat 20 Millionen vom BMG und nochmal 20 Millionen vom Gesundheitsfonds, da Investitionsfonds, reingehauen für Versorgungsstrukturen, Studien. Und ja, bei der Forschung ist natürlich auch schwierig. 15 Millionen wurden, glaube ich, jetzt gesagt über die nächsten 3 Jahre, oder ich weiß gar nicht, ob ich es richtig im Kopf habe. Wie siehst du das Ganze? Also, wo stehen wir gerade? Wie viel haben wir erreicht? Es sind 35 Millionen Leute betroffen, laut Studien allein in Europa. Und die nächste Welle steht uns mit dem Winter bevor. 65 Millionen waren es, glaube ich, weltweit. Sehr, sehr, sehr viele Leute, ne? Wenn man das so betrachtet.
Genau. Ja, also wie sehen wir das? Wir haben durch die Visualisierung, glaube ich, innerhalb halben Jahres haben wir ja diese drei Visualisierungen gehabt und sind dadurch auch zu Frau Stark-Watzinger, unserer Forschungsministerin, vorgedrungen, ja. Und ja, Versorgungsforschung ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil viele schwer Betroffene sind ja überhaupt gar nicht versorgt und das schon seit Jahren. Und die vielversprochenen Kompetenzzentren ja, sind ja auch im Koalitionsvertrag schon lange versprochen, aber irgendwie geht es eben nicht los, ja. Wir haben jetzt eine tolle Seite, also beim Bundesgesundheitsministerium, wo die Ärzte und die Patienten sich belesen können. Allerdings spiegelt die in keinster Weise die Realität wider, weil viele eben so schwer betroffen sind, dass das weiß die Gesellschaft wahrscheinlich nicht. Da steht also kein Mädchen fröhlich lustig in der Bahn und hält die Schlaufe vom Bus oben fest, sondern ich habe gedacht, wo fährt die hin? Also ich meine, viele Patienten können nicht mal den Kopf aus dem
Ja.
Kissen heben. Und wir hätten uns gewünscht, dass da eine realistische Abbildung der Tatsachen stattgefunden hätte,
Ja,
ja.
ja, ja. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass diese Seite, die sowieso, ich glaube auch am Anfang noch relativ unvollständig war und ich weiß nicht mal, welcher Stand aktuell da ist, ob da schon alles abgebildet ist oder nicht, auch die niedergelassenen Ärzte ja im Grunde genommen gar nicht erreicht, weil es fehlt ja vorne und hinten an Aufklärungskampagnen, ne? Weil wer kennt denn überhaupt diese Seite? Das muss ja erstmal, also wir sind interessierte Aktivisten natürlich, unsere Bubble, wie man immer so schön sagt, im Social Media Bereich oder im Medienbereich, die kennt sich da natürlich aus, wobei auch da sicherlich viele da sind, die diese Seite nicht kennen. Bei Ärzten, niedergelassenen Hausärzten zum Beispiel, die da ja die erste Anlaufstelle sind und bei denen die Kapazitäten für Fortbildungen ohnehin schon sehr knapp bemessen sind, bei denen ist doch diese Information gar nicht angekommen. Oder wie siehst du das? Ich schätze, also wenn ich irgendwie eine Zahl in den Raum werfen müsste, dann würde ich sagen, das Wissen von der Seite wissen vielleicht 10 bis 20% der Hausärzte, wenn überhaupt. Und wie viele haben sich da wirklich informiert, ne?
Ja, also ME/CFS kennen viele ja
Ja.
gar nicht aus ihrer medizinischen Ausbildung, weil das gar kein
Genau,
Bestandteil ihrer
ist nicht
Ausbildung war.
Bestandteil des Curriculum,
Und
ja. Richtig.
genau, und so haben wir ganz oft die Frage bekommen, wie ME/CFS, was war das jetzt noch? Ja, also ja, es ist ein Drama. Also wenn man die betroffenen Seite sieht und dann die andere Seite hört, dann denkt man, das wird in 100 Jahren nichts, ehrlich. Also es ist eigentlich desaströs,
Ja, das
die
ist es wirklich.
Versorgungslage. Aber was noch viel wichtiger wäre, und da sind wir vorhin gar nicht eingegangen, ist ja die Forschungsfrage, ja. Und
Ja.
also
Zu
da müssen
wenig.
viel mehr Gelder investiert werden. Also das ist Fakt, weil mit diesem Betrag, der da kursiert, da ist nicht, also ist keine Forschung zu betreiben. Jedenfalls,
Ja,
ja,
wir
nicht
haben da auch
aufgrund
ein
der
Problem, ne?
vielen
Also, ich meine,
Menschen.
selbst das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, ist ja nicht klar, wohin es fließt am Ende. Es kann am Ende doch auch wieder in psychosomatische Studien gehen, es kann in irgendwelche Aktivierungsstudien gehen oder sonst irgendwas. Also es ist ja auch noch nicht so wirklich klar, wo das Geld überall hingeht. Die Charité hat zum Glück ja einiges an Geldern wenigstens für einige Studien zur Verfügung gestellt bekommen, auch wenn relativ spät und noch immer nicht ausreichend. Aber wenn man das mal mit den Investitionen von Amerika zum Beispiel vergleicht, die da ja schon über 1 Milliarde an Forschungsgeldern in Covid und Long-Covid zur Verfügung gestellt haben, ist Deutschland natürlich als trotzdem einer der reichsten Länder der Welt weit abgeschlagen. Und
Verschwindend gering, ja, verschwindend gering, würde ich sagen.
Und
Der
ja, das ist wirklich
Betrag.
traurig. Und die klinischen Studien, die fehlen eben. Wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit ein paar hoffentlich bei der Charité fertig bekommen. Aber es wird, wie wir schon gesagt haben, viel zu wenig geforscht. Nochmal die Zahlen. 64 Millionen Betroffene weltweit und circa 36 Millionen in Europa, laut Studien vor ein paar Monaten. Das sind natürlich alles Schätzungen, aber trotzdem einfach Wahnsinnszahlen. Absurd. Ich mache jetzt auch einfach mal die Überleitung zu unserer Nachrichtensektion, weil die Union hat eine große Anfrage an die Bundesregierung bezüglich Long-Covid, ME/CFS und Post-Vac gestellt. Die Dinge, die wir natürlich alle vorher auch besprochen haben, die gelten auch für Postwag. Wird auch nicht beachtet. Auch da sind die Kompetenzzentren noch nicht da und es ist ein Graus natürlich auch für die Leute. Die drei Krankheitsbilder haben leider zu wenig Beachtung, wie wir gesagt haben. Die Union stellt eben diese Anfrage. Für die ist auch vieles undurchsichtig. Es sind sehr, sehr viele Dinge drin, die aufgeführt sind, aber so grob gesagt wollen die zum Beispiel wissen, wie viele Leute sind betroffen hier in Deutschland. Wie viel Gelder stellt das BMBF am Ende für Forschung wirklich bereit? Ja, weil das auch für die undurchsichtig sind. Und hier will ich nochmal Professor Scheibenbogen im Rahmen der Pressekonferenz mit Lauterbach zitieren. Das ist die Leiterin der Immundefektambulanz an der Charité, die gesagt hatte: Wir brauchen dringend mehr Forschung und Therapiestudien. Und damit wir hier schnell vorankommen, sollten wir Forschung und klinische Studien Hand in Hand machen. Die bisherigen 22 Millionen, die es insgesamt vom BMBF dafür gab, sind also viel zu wenig. In den USA wurden 10-mal so viel Gelder pro Kopf der Bevölkerung für Long-Covid-Forschung vom NIH, also für National Institute of Health, zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich schon eine gute Sache aus unserer Sicht, dass die Opposition da mal anklopft und bin da gespannt, was da für Ergebnisse zurückkommen. Die andere Sache ist Carsten Lucke im Europaparlament, ein großer Befürworter und auch Kämpfer für die drei Krankheiten. Also es gibt wohl Neuwahlen scheinbar und die SPD stellt da einen neuen Spitzenkandidaten auf. Ich meine, ist das, welchen Sinn hat das? Da hat doch jemand, der sehr sich eingearbeitet hat und jetzt Gefahr läuft, nicht wiedergewählt zu werden? Wie siehst du das? Was weißt du?
Ja,
Oh.
Faras, das hat uns auch alle stutzig gemacht, warum die SPD in Rheinland-Pfalz, also der Landesvorstand, einstimmig beschlossen hat, einen neuen Spitzenkandidaten oder einen Spitzenkandidaten der SPD für Rheinland-Pfalz für die Europawahl im kommenden Jahr zu nominieren. Und warum das dann nicht der alteingesessene Carsten Lucke sein sollte, der ja wirklich jahrelang auf höchstem Niveau sich für uns Betroffene einsetzt und wir alle froh sind, dass wir ihn haben. Da fragen wir uns natürlich, warum jetzt ein neuer Spitzenkandidat ins Feld geführt wird. Und ja, da können wir der Community nur sagen, es liegt an euch, ihr geht wählen. Und ja, wäre schön, wenn ihr die Wahl so treffen würdet. Also für uns ist es nicht zu verstehen, weil er setzt sich jahrelang für unsere Themen ein und für unsere Community muss dann klar sein, ja, wen wir wählen würden und warum überhaupt ein neuer Spitzenkandidat ins Feld geführt wird, wie gesagt, ist nicht zu verstehen für uns.
Verständlich, ja, also verständlich, dass es nicht zu verstehen ist, genau. Und mit dem Wählen, ja, so ist es immer, natürlich. Wir müssen da mobilisieren. Die Wahl, die für uns die korrekte ist, einfach treffen und die Leute, es ist nun mal so, es bleibt ein paar immer gewählt und wenn dann am Ende zu wenig dahin gegangen sind, ist es vielleicht der falsche Mann oder die falsche Frau, falsch im Sinne von in unseren Interessen, die da
Genau.
gewählt wird. Dann gab es in dieser Woche, glaube ich, war das einen kleinen Aufreger, weil ein Änderungsantrag von der BRG, also von der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Soziales, Gesundheit, der Grünen
Ja.
eingegangen ist und der Long-Covid an quasi einem Passus ziemlich weit runter spielt. Das sind wirklich einige Sätze, einige Worte, die da rausfallen. Am Ende steht quasi nur noch da, auch wenn mit den Ausgangsbeschränkungen oder der Maskenpflicht die sichtbaren Zeichen der Corona-Pandemie verschwunden sind, leiden noch immer viele Menschen unter den Folgen von Covid, in Klammern Post-Covid, Long-Covid-Syndrom. Davor stand da alles Mögliche, auch im ICFS ist nicht mehr drinnen, wohlgemerkt.
Ja.
Und ja, also was weißt du darüber, beziehungsweise was sagst du dazu? Also
Ja, das war auch wie eine schallende Ohrfeige, ne? Müssen wir mal sagen, weil ständig wird uns ja aus der Politik suggeriert, wir sehen sie, wir hören sie, das Elend ist ja kaum zu ertragen. Und da wundert uns schon, dass gerade die Grünen jetzt solchen Antrag einbringen, der sich dann noch darauf bezieht, auf einen Zeitungsartikel von jemandem, der dort eine Meinung hat, die also von Evidenz
Werner
basiert.
Bartens war das, ne? Werner
Ja,
Bartens.
also von Evidenz oder irgendwie basiertem Wissen kann ja keine Rede sein, weil es
Nee.
gibt mittlerweile weltweit eindeutige Studien, die die Pathomechanismen ganz klar auf dem Schirm haben und auch klare Arbeitshypothesen. Und da fragt man
Richtig.
sich, wie die Grünen auf die Idee kommen, also zumindest diesen Antrag zu stellen, basierend auf so einem evidenzlosen Zeitungsartikel. Also da sind wir schon geschockt und haben gedacht, also halten wir uns jetzt an Wissenschaft und Evidenz oder eben nicht.
Ja, und das vor allen Dingen von der BAG, ne? Also wo da jetzt die, also erstens, wie du gesagt hast, auf Basis dieses nicht evidenzbasierten Zeitungsartikels, und wer ist denn da bitte bei der BAG überhaupt, den man kennt, der sich mit der Materie auseinandersetzt? Da wüsste ich jetzt niemanden. Da ist man wirklich ein bisschen geschockt. Aber ob der Antrag jetzt auch durchgeht, ist eine andere Frage. Letztlich ist es trotzdem auch hier wieder irgendwie zu erkennen, dass Dinge runtergespielt werden. Was
Ganz
können wir
genau.
denn, tun? Also, wie können wir die Leute in der Politik bei der Stange halten und das nicht geschehen lassen, dass das so bagatellisiert wird?
Da habe
Und
ich schon eine Idee. Und
ja,
zwar.
genau, was habt ihr denn da noch für Pfeile im Köcher? Ihr von Nicht-Chinesen habt ja schon ein paar Sachen gemacht.
Ja, nee,
Was habt ihr als
ich meine
nächstes
jetzt,
vor?
wie wir die Politik bei der Stange halten, ja?
Ja.
Und zwar müssen die ganz einfach nur mal bei der DRV die Zahlen erfragen, weil leider sind die Zahlen ja immer so ein bisschen, die hängen ja immer so hinterher und in 2 Jahren haben wir erst die tatsächlichen Zahlen, ja? Wie viele junge Leute hier gerade Erwerbsminderungsrente beantragen? Und wir haben die hier in unserer Zehntausender-Community, ja? Und das ist nicht einer oder zwei, das sind einige Leute, ja, die mit 27 oder mit 32 in die Erwerbsminderungsrente gehen müssen. Und bei dem derzeitigen Hashtag Fachkräftemangel sollte die Politik doch wirklich daran interessiert sein, die Menschen tatsächlich ins Arbeitsleben zurückzubringen und nicht zu verwalten und ja, dort liegen zu lassen, wo sie liegen, ja.
Ja, das ist natürlich auch wirtschaftlich Katastrophe, was da auf uns zurollt.
Genau.
Am Ende kann das keiner bezahlen, natürlich. Wobei, ich glaube, du hast jetzt auch noch mal gesagt gehabt oder mitbekommen, dass da noch mal Gelder frei geworden sind, Steuergelder noch mehr, die zur Verfügung stehen, und 3,9 Milliarden oder irgendwie sowas.
Da
Das,
könnte
da fehlt
man
da.
in den Bereinigungssitzungen, könnte man da tatsächlich ja noch Gelder, es ist ja manchmal noch was verschoben werden worden, auch wenn
Ja.
der Haushalt soweit schon festgezirrt ist. Aber wenn man sieht, da ist wirklich was prioritär und das Problem ist in einer Größenordnung. Es werden ja keine Daten erhoben, wenn selbst die CDU noch mal nachfragt, wie viel tatsächlich Erkrankte gibt es denn nun, ja? Also wenn die Zahlen nicht erhoben werden, das machen übrigens nicht Genesen die Bundesländer gerade und fragen überfragt den Staat. Das ist ja nach Informationsfreiheitsgesetz legitim, die ICD-Codes ab für alle drei Krankheitsbilder und dann müssen wir halt die Zahlen zusammentragen, wenn es nicht in der Lage ist, unserer Politik dies zu tun, ja?
Das ist schon traurig, ja. Und dann hat man natürlich noch lange nicht die richtige Zahl, weil es die Dunkelziffer nicht gibt mit all denen, die F-Diagnosen bekommen oder sonstige Diagnosen, die nicht mit Long-Covid ausgestattet sind, die auch da sehr alleingelassen sind, dann ohne Diagnose, weil sie natürlich nirgendwo hin können. Falls die Kompetenzzentren kommen sollten oder die da sind, aber naja, man nicht so weiß, wie sie strukturiert sind, da kommt man ja auch nur mit dieser Diagnose rein. Ist also alles sehr, sehr schwierig. Aber jetzt nochmal zurück zu euch und euren Pfeilen. Ihr habt ja, wie gesagt, ein paar Aktionen schon gestartet. Was darf man denn als nächstes bei euch erwarten?
Ja, also wir haben uns jetzt erstmal in einem sogenannten virtuellen runden Tisch zusammengetan, und zwar alle Patientenorganisationen, die soweit die drei Krankheitsbilder vertreten, und erstmal überlegt, wie wir weiter agieren, weil es kann ja nicht sein. Heute haben wir noch eine Info bekommen, dass in Bayern auch nicht ME/CFS im Koalitionsvertrag niedergeschrieben steht. Ja. Der Herr Holitschek war ja immer sehr bemüht, aber jetzt ist er ja auch ersetzt worden. Und für uns sieht es halt finster aus. Und wir wollen aber nicht in dieser Finsternis verweilen und uns mit F-Diagnosen abspeisen lassen. Apropos F-Diagnosen, da möchte ich nochmal auf einen bahnbrechenden Vortrag auf YouTube unter Nicht genesen hinweisen. Den haben wir beim Deutschen Gewerkschaftsbund gehalten. Und da ist nochmal eindrücklich, also wen es interessiert, auch die Seite, die den Patienten die F-Diagnose stellt, für die wäre es ja wichtig, dass sie sich das mal anschauen aus der von der anderen Seite. Also weil der ist auch mit Quellen und Studien untermauert. Also der ist wirklich sehr sehenswert. Und da muss ich jetzt wirklich mal Werbung machen, nur damit die Menschen sehen, da geht es nämlich um F-Diagnosen und Psychosomatik, und da kommen auch Patienten zu Wort, inwiefern die Reha hilft, aber das ist eben ein anderes Thema, aber das ist wirklich sehenswert, weil da werden nämlich auch viel Geld rausgeschmissen, Pfarrers,
Ja,
für
leider.
Dinge, die nachweislich keine Evidenz haben. Denn
Natürlich.
jedes Medikament, jede Therapie muss evidenzbasiert sein, außer die Reha, ja. Da wird Bewegungstherapie noch und
Ja.
nöcher verabreicht, hätte ich bald gesagt, du weißt,
Ja.
verschrieben. Und
Ja,
wir haben
leider.
in Thüringen eine Patientin, die hat jetzt die vierte Reha vor sich, aber von Wiedereingliederung nicht die Spur. Und da muss man doch irgendwann auch mal begreifen, dass das vielleicht nicht das Mittel der Wahl ist. Jedenfalls nicht, wenn man eine Belastungsintoleranz, sprich postexzessielle Malaise hat, ja.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist manchmal wirklich, also greift man sich an den Kopf und würde sich am liebsten alle Haare rausreißen, wie das bei einigen abläuft. Aber es ist halt eben, die Reha ist auch natürlich eine sehr, sehr, sehr große Geschichte in Deutschland und Lobby und ist schwierig dagegen anzukommen. Aber ich möchte, also
Ja.
genau, du hast gesagt, ihr habt diesen runden Tisch gemacht und hoffentlich schafft man da irgendwie Kräfte zu bündeln und da gemeinsam nochmal einiges, ja, weil man sagt ja immer so schön, gemeinsam ist man stärker, dass man ein bisschen zielgerichteter da Druck machen kann. Wir haben jetzt einiges nochmal gehabt, was ein bisschen auf den Magen gegangen ist, nicht positiv, deswegen machen wir jetzt die letzte Klasse,
Ja.
also Beckmannskostfrage sozusagen zum Schluss, um nochmal ein bisschen vielleicht einen Themenwechsel kurz zu kriegen und einen oder anderen Appetit zu machen und ein bisschen guten Geschmack reinzubringen. Was ist denn dein Lieblingsgericht?
Du, da habe ich lange nachgedacht über diese Frage. Nein, nein. Aber ich bin wirklich überhaupt nicht, wie sagt man denn, also wählerisch. Du kannst mir alles
Ja.
hinstellen.
Du bist nicht schleckig,
Ich
würde
esse
man bei uns.
alles. Ja,
Ja.
wirklich. Aber schlussendlich habe ich dann tatsächlich lange drüber nachgedacht, wenn jetzt jemand für mich kochen sollte, was ich mir dann wünschen würde. Und dann wäre es tatsächlich eine knusprige Ente mit Klößen in schöner, fettiger Soße. Das ist das Mittel. Ja, lecker. Das macht meine liebe Mama immer zu Weihnachten, und das ist eigentlich einmalig. Aber das sagt ja jeder von seiner Mama, ne?
Ja, das ist aber auch, ist auch natürlich, ja klar, Gewohnheitskost. Und da ist die Mama natürlich meistens die beste Köchin mit dem Gericht. Ich mag dieses Gericht übrigens auch sehr. Ich habe das auch öfters gegessen. Zum Beispiel, also in Tschechien machen sie das ja auch. Ich weiß nicht, ob es Nationalgericht ist, aber du kriegst es echt in jedem Restaurant. Und es machen ja auch hier viele eben zu Weihnachten solche Gerichte. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich nehme mal an, dass also du bist ja noch immer mit deiner Mutter wahrscheinlich jetzt immer Weihnachts zusammen und dann esst ihr das auch gemeinsam. Kochst du auch mit oder ist es dann noch immer so, dass du ankommst und dir wird es vorgesetzt, so wie in jungen
Also,
Jahren?
Wir wechseln uns tatsächlich ab eigentlich. Also
Ah,
Heiligabend
cool.
übernehme ich und dann am ersten Weihnachtsfeiertag meine Eltern, am zweiten meine Schwiegereltern und dann haben wir alle 3 Tage meisterhaft hinter uns, denke ich, ne? Wenn
Cool.
jeder mal dran ist.
Das klingt schön. Das klingt auch nach einem guten Essen, was man so gemeinsam am Tisch zu Weihnachten essen kann. Das ist
Genau.
sehr lecker. Ich bedanke mich sehr für ja, deinen Gastbeitrag, Ricarda. Ich hoffe, wir werden oder ich gehe davon aus, dass wir hier und da vielleicht nochmal zusammen einen machen, wo es vielleicht wieder Nachrichten gibt. Vielleicht machen wir auch so kleine News-Sections, wo man dann nicht eine ganze Folge noch hat.
Genau.
In 30 Minuten Länge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, der
Mir auch. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte, weil wir brauchen Aufmerksamkeit und da sollten wir alle zusammenhalten und sollten mal im ganz großen Stil ja, die Sachen nach vorne treiben, weil sonst können wir uns wirklich mit Depressionen hinlegen.
Ja.
Und weil wir da raus wollen, sind wir so aktiv. Ich würde gerne tatsächlich noch sagen, weil du auf die Weihnachtszeit ansprichst, wir werden zum Nikolaus voraussichtlich, also zum 6. Dezember, noch eine Aktion planen.
Ja.
Und zwar wollen wir dort Schulen mit ins Boot holen oder Kindergärten. Alle, die einen Lehrer oder einen Schüler vermissen, weil der einfach traurig zu Hause in seinem dunklen Zimmer liegt, ja. Und wir werden dort an jeder Schule mit Schulsozialarbeiter 500 Luftballons steigen lassen, die natürlich ökologisch abbaubar sind, bevor wieder jemand das jetzt hier unterschreibt. Und mit einer Message, da wird wahrscheinlich der Nikolaus drauf sein. Das haben wir zusammen gebrainstormt sozusagen, weil der Nikolaus ist zumindest in der katholischen Kirche ein guter Mann, der nicht nur Schokoladenweihnachtsmänner verteilt, sondern tatsächlich auch den Kranken hilft. Und da uns niemand hilft, ja, werden wir
Verstehe.
also
Ja, die
auffordern,
Message.
denjenigen, der diesen Luftballon findet, den nicht einfach achtlos wegzuwerfen, sondern ein Foto zu machen und dies auf allen seinen Social-Media-Kanälen zu teilen.
Toll.
Und wenn wir das in verschiedenen Städten machen, ja, dann wird das wohl hoffentlich viral gehen und die Kinder oder auch Jugendlichen, die dann auf TikTok und so weiter sind, die dann tatsächlich einen Ballon gefunden haben, können dann so auf die Menschen aufmerksam machen, die sich zum Nikolaus Gesundheit wünschen und aber gar nicht darauf aufmerksam machen können, weil sie eben zu Hause liegen, ja. Und vielleicht können das dann die
Ja.
anderen für uns tun, die Gesellschaft, die das dann eben
Ja.
in Social Media in einer Art Ice Bucket Challenge oder wie hieß es früher,
Ja, ja, ja,
ja.
ja.
Also das wird das
Genau.
nächste sein zum Nikolaus, weil es eben der Anlass ist. Der Nikolaus hilft den Kranken und in dem Fall dann hoffentlich uns.
Schöner Gedanke, schöner Gedanke. Ich bedanke mich bei dir und wir hören wieder voneinander und hoffen
Auf
auf
jeden
bessere
Fall.
Nachrichten in nächster Zeit.
Vielleicht wird es ja
Und
auch mal so ein Podcast, ja,
ja, hoffentlich,
dass wir nur
hoffentlich.
gute Nachrichten verkünden. Das wär's doch,
Das
oder?
wäre doch was, das wäre doch was. Und wir
Genau.
wünschen natürlich allen Erkrankten weiterhin irgendwie, dass Hilfe kommt und Besserung. Und dann schnacken wir uns demnächst wieder. Und dann kommt
Wir
auch
bleiben
bestimmt der
dran.
nächste Podcast, genau.
Okay.
So machen wir es. Bis dann. Ciao,
Ja,
ciao.
ciao, ciao.